Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move. Mein Name ist Luca Leicht und wir wollen heute mal wieder um den Ausbau der Infrastruktur sprechen. Weil wenn es um den Ausbau der Elektromobilität geht, egal ob das jetzt bei Pkw oder Lkw ist, wird von Kritikern häufig so ein Flaschenhals bemüht, die Stromnetze. Und dass wir da zu wenig haben, dass es zu dünn gesät ist, sie sind zu schwach und einfach nicht in der Lage sind, unsere enormen Energiebedarfe bereitzustellen, die wir durch E-Autos und E-LKWs mittelfristig haben werden, um den ganzen grünen Strom, weil nur dann macht das ganze E-Autofahren ja auch Sinn, tatsächlich dann ins Auto zu bringen. Und ob das wirklich so ist, ob wir so eine derartige Überlastung haben, ob die kommt und was es kostet, die zu beheben, genau das wollen wir heute besprechen mit Andreas Jahn. Er ist Senior Associate bei der NGO Regulatory Assistance Project und arbeitet dort an den Themen rund um Strom- und Energienetze, den Kosten und natürlich auch an der Ladeinfrastruktur. Und deswegen, hallo Andreas, schön, dass du da bist und dir die Zeit heute genommen hast.
Guten Morgen, Dankeschön für die Einladung.
Andreas, zu Beginn, wie jeder unserer Podcast-Gäste, könntest du dich vielleicht selber noch mal kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher getan hast und auch, was wir uns von dir im Kopf behalten sollen?
Ja, danke gerne. Ich bin mittlerweile schon über 20 Jahre in der Energiewirtschaft. Ich habe früher für Unternehmen und Verbände gearbeitet, als der ganze Energiemarkt liberalisiert wurde. Als Ingenieur bin ich von der Ausbildung her. Und jetzt aber schon seit über 10 Jahren eben bei der NGO Regulatory Assistance Project. Das heißt, wir setzen uns dafür ein, Politikempfehlungen zu erarbeiten und zu kommunizieren, die darauf abzielen, die Transformation, also letztendlich die Energiewende und die Dekarbonisierung des Energiesystems kostengünstig hinzubekommen. Das heißt, einfach für die Unternehmen auch die ökonomischen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das nicht mit exorbitanten Kosten am Ende verbunden ist. Das heißt, optimale Netze, optimale Bepreisung etc. Mhm. Das aber vielleicht der Zusatz, offensichtlich mit dem mäßigen Erfolg, deswegen mache ich das immer noch, schon seit 10 Jahren. Das heißt, da ist wohl immer noch einige Arbeit zu tun.
Okay, und zu dir, was dürfen wir uns von dir im Kopf behalten? Für was stehst du?
Wofür stehe ich? Für die ökonomischen Fragen innerhalb der Regulierung, die häufig vergessen werden an der Stelle, weil es immer sehr viel um Partikularinteressen geht, von Nutzern, von Eigentümern und ich oder wir verstehen uns letztendlich als Brücke dazwischen, um es dann auch politisch dann hinterher möglich, gangbar zu machen, das Ganze. Aber wie gesagt, noch nicht erfüllt, der Job.
Das Regulatory Assistance Project, was steckt da denn genau dahinter? Das ist eine NGO. Wie finanziert die sich? Wo sitzt die? Wer ist da dabei? Was habt ihr bisher bewegt?
Ja. Wir sind eine globale NGO, das heißt, gegründet worden in der USA vor über 30 Jahren jetzt schon von ehemaligen Regulierern. Ich erkläre das immer so ein bisschen so, dass das dort Regulierer waren, die das Know-how der Regulierung sozusagen im Markt erhalten wollten und dann Stifter gefunden haben, die dafür Geld gegeben haben, um das zu machen. Das ist aber auch in der USA noch gewesen, bevor Energiemärkte überhaupt liberalisiert wurden. Sprich, das war noch ein bisschen andere Ausgangsbedingungen. Zwischenzeitlich kam dann eben die besagte Liberalisierung, also Wettbewerb im Energiemarkt dazwischen und letztendlich auch die geografische Ausdehnung. Das heißt, wir als REP sind eben nicht nur in der USA unterwegs, sondern maßgeblich eben auch in Europa, auch ein bisschen in China und Indien, in den großen Energiemärkten, um dort die Erfahrungen einzubringen, die wir woanders gesammelt haben, die wir persönlich gesammelt haben, um sie dann auf die vor Ort Situation zu transformieren. Finanziert eben von Stiftungen maßgeblich, globalen Stiftungen, die für die Dekarbonisierung sich einsetzen, aber zum Teil eben auch direkt Aufträge, manchmal von Regierungen oder Regierungsinstitutionen, aber eben nicht von privaten Institutionen. Und in dem Sinne arbeiten wir aber auch mit anderen NGOs, mit anderen Stakeholdern an der Stelle zusammen, um da natürlich auch einen gewissen Konsens zu erzielen oder beziehungsweise die Erfahrung eben zu teilen und zu erklären.
Wenn es euch schon seit 30 Jahren gibt, ihr weltweit aktiv seid, kann man beziffern, wie viele Leute bei euch da engagiert sind?
Das kann man beziffern, also ist nicht unzählbar. Wir sind nicht so groß an der Stelle. Es sind ungefähr 45 Leute, die global unterwegs sind. Das heißt, wir sind in Europa mit ungefähr 15 Leuten, die inhaltlich hier zu verschiedenen Themen arbeiten. Das sind Stromnetze, das sind Gasnetze, auch Wasserstoff zu Energieeffizienz, zum Energiemarktdesign letztendlich. Das sind die Fragestellungen, dass in Europa eben auf europäischer Ebene, also maßgeblich Brüssel, aber eben auch auf Mitgliedstaatenebene und in dem Fall Deutschland. Und ich persönlich sitze in Deutschland und arbeite eben viel zu den deutschen Themen und wie gerade schon gesagt, zu den Netzen und dem Markt, der auf den Netzen letztendlich stattfindet.
Alles klar, dann wollen wir mal direkt ins Thema einsteigen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, von Kritikern wird immer wieder ins Feld geführt, dass bei der Antriebswende das alles schön und gut sein, aber die Netze, die wir haben, dafür die Energienetze, die Verteilnetze nicht groß genug, wenn nicht stark genug sind. Wir haben, wenn ich es richtig weiß, aktuell so einen Energiebedarf von 400, 500 Terawattstunden. Das soll steigen auf 750, 800 Terawattstunden wahrscheinlich. Haben die da einen Punkt? Haben wir ein stark genuges Netz?
Gute Frage. Ich würde sagen, ja und ja. Wir haben Herausforderungen, aber wir haben eben auch ein gutes Netz. Dafür, ja, ich hole mal ein bisschen aus, um da letztendlich hinzukommen, wo wir heute stehen und welche Herausforderungen damit verknüpft sind. Das ist also mengenmäßig kommt das ungefähr hin, je nach Szenarien. Zum Glück muss man sagen, wir haben mittlerweile eine Energiewende, die wir soweit definiert haben für eine Dekarbonisierung, dass wir einfach wissen, welche Mengen wir irgendwo benötigen in dem ganzen System. Das haben viele andere Staaten an der Stelle nicht und sind deswegen auch noch nicht so richtig klar darüber, was sie denn eigentlich für Netze benötigen werden und welche Kosten und welche Kostenstrukturen damit einhergehen. Da ist Deutschland recht gut aufgestellt, dass wir das eben auch von vielen Forschungsinstituten mittlerweile durchdekliniert haben, um zu sagen, ja, wir müssen auch das Heizen dekarbonisieren. Und damit habe ich natürlich andere Synergieeffekte oder Doppelbelastungen für eine Netzinfrastruktur, als wenn ich nur den einen Teilbereich betrachte. Das ist gut, aber zeigt natürlich auch letztendlich die Fülle der Herausforderungen, die dann da mit einhergeht. Und die Antriebswende ist eben nur einer. Die Industrie soll darüber hinaus auch noch dekarbonisiert werden und möchte natürlich auch die Netze nutzen. Vielleicht auch Wasserstoffnetze. Wärmebedarf gerade schon auch. Strombedarf, der dekarbonisiert werden soll, ebenfalls. Sprich, das kommt alles zusammen. Das kommt vor allen Dingen auch zeitlich zusammen. Und damit gibt es letztendlich ein paar Probleme, die daraus resultieren. Vielleicht auch dann ja Ressourcen kostenmäßig, die da mit zusammenkommen. Aber von der reinen Physik betrachtet, sagen wir mal, die Stromnetze bis jetzt, die wir haben in Deutschland, die waren und die sind gut, weil wir sie gut ausgebaut haben. Wir hatten traditionell durchaus auch immer schon mit die teuersten Stromnetze in Deutschland, was damit zu begründen ist, dass es eben auch qualitativ ganz gute Netze sind. Und das heißt, ein Stromnetz ist natürlich nicht wie eine Wasserleitung immer voll und immer mit Hochdruck betrieben, sondern es schwankt, da sich ja Strom normal bekanntlich schlecht speichern lässt oder nur nicht im Netz, sondern höchstens Batterie oder Ähnlichem. Heißt das, es muss immer entsprechend ins Netz genauso viel eingefüllt werden wie ausgespeist wird. Das findet aber eigentlich seltenst wirklich zu den Grenzen des Netzes statt. Sprich, die Netze sind eigentlich meist nur, sag mal, 30-50% ausgelastet derzeit. Und selbst dann gibt es noch nach oben Luft. Aber in den übrigen Zeiten haben die Netze noch so viel freie Kapazitäten. Das heißt, wir können viel mehr Energiemengen durch das Netz schieben, als wir heute das bewerkstelligen. Die Frage ist aber nur, wann machen wir das? Wenn wir das zu den Spitzenzeiten tun, dann brauchen wir natürlich viel mehr Netz. Machen wir das zu den Zeiten, wenn die Netze nicht so stark belastet sind, dann kommen wir mit viel weniger Netz aus, vielleicht sogar an einigen Stellen ohne zusätzlichen Netzausbau. Das berührt natürlich auch schon ganz stark die Kosten und den ganzen anderen Rahmen.
Ich finde, das ist ein schöner Punkt. Du sagst, wenn wir das verschieben, aber jetzt können wir ja gerade, also das Wesen der Erneuerbaren ist ja, dass sie eben nicht so gut steuerbar sind, wie wir beispielsweise ein Gaskraftwerk rauf und runter fahren können, wie wir ein Kohlekraftwerk rauf und runter fahren können, um mal die größten Painpoints der Dekarbonisierung in Richtung Stromnetz allein mal zu betrachten. Wir können das nicht steuern, wann das passiert. Was ist denn da dann die Möglichkeit? Es ist immer wieder zu hören, dass wir beispielsweise für diese Nord-Süd-Achsen eigentlich neue Stromnetze brauchen. Aktuell leiten wir, glaube ich, Strom dann über Polen unter anderem und Tschechien, damit der in den Süden kommen kann, in den industriell ausgebauten und weg aus dem Norden, wo der ganze Windstrom herkommt. Wieso tun wir das, wenn du sagst, dass die Stromnetze eigentlich ausreichend sind und wir nur 30-50% davon benutzen? Warum benutzen wir die übrigen 50-80 oder 50-70 nicht?
Ja, gute Frage. Ich würde es so formulieren, weil wir aus einer anderen Welt kommen, die einfach das noch nicht antizipiert hat, in die wir uns reinbewegen. In der Tat, früher haben wir die Erzeugung dem Verbrauch nachgefahren und haben den Verbrauch mehr oder weniger als gegeben angenommen, der sich maßgeblich nach Wetter, Temperaturen, nach Lebensumständen richtet. Ich koche morgens um 7 Kaffee und dusche um 6:30. Mhm. Das ist traditionell durchaus richtig gewesen, aber mit der Transformation kommen wir eben dahin, dass wir nicht nur die Erneuerbaren haben, die wetterbedingt einspeisen oder erzeugen, wir haben aber auch auf der Verbrauchsseite einfach eine riesige Transformation. Und da ist die größte Chance damit verknüpft, gerade eben mit dem Transportbereich. Die ganzen Batteriekapazitäten, die ganzen Speicher, die wir in das System reinbauen, die sind so exorbitant groß und bringen damit eine riesige Chance, natürlich zu sagen, ich muss nicht dann laden, wenn ich zu Hause ankomme, abends um 7. Nein, ich kann das dann einstöpseln. Aber am Ende des Tages, oder besser gesagt in dem Fall am Ende der Nacht, ist mir das egal, wann das Auto geladen wurde, wenigstens ich kann morgens fahren. Das heißt, diese Flexibilitäten, die wir haben, wenn wir die richtig ins System reinbauen, dann funktioniert das. Nehmen wir aber sozusagen den alten Ansatz der alten Energiewelt und sagen, wir müssen die Erzeugung anpassen in dem Verbrauchsmuster, das wir traditionell aus den letzten 100 Jahren kannten, dann wird das Ganze natürlich schwierig und am Ende mindestens sehr, sehr teuer.
Okay, mindestens heißt, im Zweifel klappt es auch nicht. Aber wenn du sagst, es wird sehr, sehr teuer, wohin kommen wir dann in Sachen Preisen? Du sagst, wir haben ein sehr teures Netz bis jetzt schon gehabt, eines der teuersten, das wir in Europa haben. Was kostet uns das da? Was steht auf der Rechnung?
Ja, da kommen wir in die schwierige Frage. Die Netze in Deutschland sind reguliert, wie sie überall in Europa reguliert sind. Das ist gut und richtig. Das heißt, die Kosten sind kontrolliert und der Zugang für andere Teilnehmer zu der Monopolinfrastruktur ist auch reguliert. Die Kosten des Netzes, und das ist jetzt aber ein deutsches Phänomen, können wir nicht mal genau beziffern, die Gesamtkosten, weil die Regulierung seit Jahrzehnten da eigentlich hinterherläuft und zu gutmütig ist und nicht es durchgesetzt hat, dass wir da einfach mal eine Hausnummer haben und diese Hausnummer über die Zeit betrachten können. Wir können sehen, was der einzelne Verbraucher zahlt in Netzentgelten, in seiner Stromrechnung über seinen Netzbetreiber. Das kann man sehen, da kann man auch durchaus Abschätzungen machen, wie sich das verändert für den Einzelnen, wenn sich das System nicht ändert, mit gewissen Vorbehalten. Aber die Gesamtkosten, da gibt es auch nur, ich sag mal, Ratenummern zu verteilen. Also ich kann da jetzt Milliardenbeträge nennen, was das im Jahr kostet und Investitionssummen, die das über die ganze Transformationszeit bedeutet. Das lässt sich aber nur sehr schwer umsetzen in Zahlen für den einzelnen Kunden.
Okay, verstehe. Aber wenn wir da ins Gesamtvolumen gehen, wo sind wir da? Bei wie vielen Milliarden? Weil ich meine, Millionen werden bei weitem nicht reichen. Welche Kosten sind da, die auf uns als Gesellschaft zukommen?
Das, was wir unter Netzkosten, also das heißt dann im Regulierungsbegriff, das sind die Erlösobergrenzen, die genehmigt werden für die Netzbetreiber. Wenn man die zusammenrechnet, wie gesagt, das ist nur eine ungefähre Nummer, dann sind das jetzt 24 Milliarden im Jahr. Dieses Jahr wahrscheinlich. Da sind aber immer noch andere Kosten drin für die gesamte Netzinfrastruktur. Sagen wir mal, der ganze Strom selbst, das Volumen ist noch größer, was wir insbesondere durch die Energiekrise bedingt natürlich recht teuer war in den letzten Jahren und in unseren Endkundenrechnungen am Ende auftaucht.
Meinst du damit die Erzeugung ich frage mich gerade nur die Stromnetze, also nur das, dass da das Kabel liegt und es nicht durchgeschmort ist.
Also vereinfacht gesagt. Das sind die Kabelkosten und die Bewirtschaftungskosten für die Kabel, für Erhalt, für Planung, Bau etc.
Okay, da sind wir also bei 25 Milliarden.
Ja.
Okay.
Ja.
Was kostet denn sowas? Also jetzt, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, weil Deutschland ein sehr großes Land ist mit einer relativ großen Fläche innerhalb von Europa. Ist es in anderen Ländern, sagst du, ist es günstiger?
Wieso ist das da günstiger? Das liegt letztendlich natürlich auch mit am Regulierungsrahmen, wie ich die Unternehmen, denen die Netze gehören, anreize, was sie machen sollen, wie ich sie dafür entlohne, für den Job, den sie machen. Und am Ende natürlich auch, wie dick das Kabel ist, das ich dort verbuddel. Das sind natürlich Kriterien, die dort stark einzahlen. Und ja nicht nur, ich sag mal, die Dicke des Kabels, auch wie gut ein Netz zum Beispiel vermascht ist, zahlt da letztendlich mit rein. Oder beziehungsweise wie viel Erdkabel oder sagen wir mal einfach Kabel im Boden ich habe oder wie viel Freileitung. Das ist natürlich wesentlich teurer, die Kabel unter die Erde zu bringen am Ende des Tages, aber auch wesentlich sicherer, denn das Ausfallrisiko wird kleiner. Mhm. Sprich, einfach Wetter hat keinen Einfluss mehr auf die Kabel. Ein Bagger immerhin noch, passiert auch manchmal, aber man kann auch trotzdem insgesamt dem gegenüberstellen, dass Deutschland mit die geringsten Ausfallzeiten im Netz hat. Was da zum Beispiel drin begründet ist, dass die Kabel in der Erde gut untergebracht sind.
Das ist ja mal ein schönes Positivkriterium, das wir da mitbringen können. Wie schaut es denn in anderen Ländern aus, wenn wir dann nach Frankreich schauen, wo es ja immer heißt, wir importieren dort jetzt unseren Atomstrom oder den Atomstrom, den wir nicht mehr produzieren, her. Wenn wir nach Polen schauen, wo auch Atomkraftwerke zumindest mal angedacht sind zu bauen, beziehungsweise wenn es dann darum geht, dass da viel Kohlestrom oder andere eigentlich fossiler Strom erzeugt wird, der dann zu uns kommt. Wie schaut es da aus? Wie teuer sind diese Netze dort, die uns versorgen am Ende?
Ja, dann müssen wir nochmal ein Stückchen einsteigen nochmal in die Netzstruktur. Also es gibt einfach zwei, die wir auch systematisch unterscheiden. Das eine sind die Übertragungsnetze und das andere sind die Verteilnetze. Das heißt, die Verteilnetze, kommen wir nochmal später zu, die sind einfach in der Region kleiner und haben damit eben auch andere Aufgaben. Aber die Übertragungsnetze bedeuten letztendlich den Ferntransport von Strom. In der Vergangenheit war das letztendlich mehr, sag mal, von einem Braunkohlekraftwerk in die urbanen Zentren, ich sag mal beispielsweise in der Kölner Bucht, ins Ruhrgebiet, im Mitteldeutschland, letztendlich in den Regionen, oder Heizkraftwerke, die letztendlich auch verbrauchsnah in den Städten stehen. Und jetzt kommt dazu, dass wir mit der Transformation aber einfach auch eine Verlagerung der Erzeugung haben. Dass all die Kraftwerke, die ich gerade genannt habe, Atom auch dazu, haben wir schon abgeschaltet, wollen wir abschalten. Das heißt, die Erzeugung findet woanders statt. Maßgeblich ist das Wind, den wir ins System dazu bauen. Und den können wir natürlich nicht so verbrauchsnah reinbauen wie beispielsweise Photovoltaik. Sprich, der Wind steht eher im Norden oder steht sogar in Ost- oder Nordsee. Das heißt, wir brauchen dort ganz neue Leitungen, die es logischerweise in der Vergangenheit nicht gab. Das sind natürlich alles Kosten, die im Übertragungsnetz erstmal auflaufen und dann irgendwie von den Verbrauchern mitgetragen werden müssen. Und jetzt kommt der Unterschied. Wir sind dort an der Stelle tatsächlich in Deutschland weiter. Polen beispielsweise baut auch Offshore-Wind aus, Großbritannien, Frankreich auch. Aber die haben das noch nicht in diesen Mengen und auch nicht eine solche große Umverteilung durchs ganze Land, wie wir sie mittlerweile schon haben. Das heißt, wir haben einfach sehr hohe Ausbaukosten im Übertragungsnetz im Moment. Das ist durch diese ganze Offshore-Anbindung, die dazu kommt, aber auch eben die Nord-Süd-Leitung, die wir bauen wollen. Und das heißt, da reden wir halt über Größenordnungen für an Investitionen, die alleine nur für das Übertragungsnetz in den nächsten 10, 15 Jahren anstehen, im dreistelligen Milliardenbereich und dadurch auch sogar im mittleren. Also das sind enorme Kosten, die dazukommen. Das spielt aber zum Beispiel auch rein Entscheidungen, die wir politisch getroffen haben, dass wir gesagt haben, wir möchten auch diese Kabel unter die Erde bringen, damit wir den Horizont freihalten und eine Akzeptanz damit auch erzielen können in der Bevölkerung. Das ist aber sehr teuer. Das heißt, diese Erdkabel kosten im Endeffekt 5-mal so viel wie eine Freileitung.
Ich habe auch so Faktor 5 im Kopf irgendwie mal gelesen zu haben in der Richtung. Also ja.
Genau. Und da muss man sich natürlich überlegen, ist es uns das wert oder ist es vielleicht doch Kosten auch ein Faktor für alle Beteiligten in dem System?
Ich finde es spannend, dass du sagst, dass da andere Länder auch andere Wege gehen. Ich habe in der Recherche vor dem Podcast mich nochmal kurz informiert, also jetzt auch nicht tief, wie viele Meter es genau sind, aber ich meine im Kopf zu haben, dass diese 4 Übertragungsnetzbetreiber bei uns in Deutschland, also das ist dann die Transnet BW, die 50 Hertz, die Tenet und die Amprion, glaube ich, sind die 4.
Ja.
Die haben irgendwie so knapp 40.000 Kilometer, 36, 38, irgendwie sowas in dem Dreh, meine ich. Frankreich hat aber, glaube ich, 50.000 Kilometer. Ich glaube, Spanien hat auch 40.000 Kilometer. Italien hat, glaube ich, fast 70.000. Also gefühlt sind wir da, in meiner Wahrnehmung dachte ich so, krass, Deutschland ist riesig groß, aber die anderen sind noch viel, viel, haben mindestens gleich viel, obwohl ich sie als kleiner erwartet hätte. Oder sie haben noch viel mehr, so gerade Italien, gut, langes Land. Aber nichtsdestotrotz fand ich das bemerkenswert, dass die alle günstiger wegkommen, obwohl die mehr Meter Kabel haben.
Ja, das hängt natürlich auch immer davon ab, wann diese Netze gebaut wurden und aus welchem Grund man das angefangen hat. Da kann man zum Beispiel sagen, Übertragungsnetze, also das Stromnetz insgesamt in Deutschland ist entstanden, dass wir im städtischen Bereich angefangen haben, Straßenbeleuchtung zu bauen und dann auch eine Erzeugung in der Stadt, meist durch Gas, stattgefunden hat. Das heißt, wir hatten Inselnetze am Anfang ganz viel. Mhm. Die wurden dann verknüpft. Und dann sind wir dazu gekommen vor gut 100 Jahren und haben festgestellt, wir haben viel Wasserkraft im Süden von Deutschland und wir haben Kohleerzeugung im Ruhrgebiet. Da gibt es eine gewisse Notwendigkeit, vielleicht die zusammenzubringen. Dann kann ich das System günstiger betreiben. Daraufhin hat heute Amprion dann die Netze gebaut, um diese beiden Quellen zusammenzubringen und gegeneinander oder miteinander auszugleichen. Dadurch ist das Netz, ich sag mal, erst entstanden. Andere oder beziehungsweise das Übertragungsnetz erst entstanden, aber schon vor relativ langer Zeit. Frankreich hat zum Beispiel seine Netze erst auf die ganze Atomkraft maßgeblich eben nach dem Zweiten Weltkrieg stärker ausgerichtet. Das sind natürlich andere Investitionszyklen, die damit dann einhergehen und auch dann andere Zeiten, wann das dann letztendlich abgezahlt werden muss. Da wir jetzt kräftig investieren, und das machen wir, muss man sagen, aber auch schon im Übertragungsnetz eigentlich seit 10 Jahren, kommen diese Kosten natürlich langsam dort auch an.
Mhm. Also auch die
Ergebnisse. Das ist natürlich nochmal wieder anders. Das ist lokaler dann sehr stark geprägt. Ich sag mal, im Ostdeutschland oder dadurch, dass nach der Wende die Netze ausgebaut wurden, die gut waren, während im Westen teilweise die Netze älter sind und schon abgeschrieben. Also es gibt da sehr viele strukturelle Unterschiede, die dann auch zum Tragen kommen.
Okay, verstehe. Wenn wir uns jetzt, du hast gerade vorhin schon gesagt, wir haben diese Verteilnetze in Deutschland und dann haben wir da relativ hohe Kosten. Da wird jetzt viel gebaut. Du sagtest, da ist in den letzten 10 Jahren viel gebaut worden. Wie verhält sich das? Was für Kosten müssen wir denn da jetzt annehmen? Die 24 Milliarden im nächsten Jahr oder in welcher Zeitspanne ist das? Wann ist das fertig? Und was hat es dann in Summe gekostet?
Ja, wann ist das fertig? Das ist eine gute Frage. Bis jetzt haben wir das nur gesehen, dass sich die Fertigstellung sehr weit nach hinten schiebt. Das liegt einfach daran, dass es komplexe Strukturen sind, Genehmigungen, Bauzeiten, auch Verfügbarkeiten von Ressourcen, selbst von Material, von Mensch etc., um das zu bewerkstelligen. Aber eben auch Klagen gegen solche Genehmigungen und Trassenführung, die das Ganze stark verzögert haben. Mhm. Deswegen, ja, wenn das fertig ist, was das dann kostet am Ende des Tages, ich würde sagen, Ziel sollte es sein, dass diese Zahl, die ich jetzt in den Raum geworfen habe, von den, sagen wir mal, knapp 25 Milliarden, die sollte und darf eigentlich nicht exorbitant steigen. Das muss in dem Rahmen bleiben und es gibt auch Möglichkeiten, durchaus einen Teil aus diesem Block rauszunehmen und anders zu finanzieren, beziehungsweise damit Anreize zu kreieren, damit einfach das System nicht teurer wird. Mhm. Das sind dann so nachgelagerte Designfragen, dass beispielsweise einfach Lieferanten die Möglichkeit haben, mit den Knappheiten im System umzugehen, wie wir das normal in Märkten machen. Ja, wenn die Erdbeeren nicht da sind, sind die Erdbeeren teurer, dann regelt das der Preis, dass die Nachfrage letztendlich sinkt, wenn die Verfügbarkeit nicht da ist. Mhm. Im Strom machen wir das bis dato nicht, vor allen Dingen nicht im Netz. Das heißt, wenn wir das da reinbauen, haben wir die Chance, diese Kosten eben vielleicht auch in dieser ähnlichen Größenordnung zu halten. Mhm.
Dahingehend gab es jetzt einen Vorstoß von der Bundesnetzagentur, glaube ich. Also kannst du bestimmt auch gleich schön erklären, auch schöner als ich, was da passiert ist. Bislang war das so, dass es vom Bund geregelt wurde, wie diese Steuerung zu funktionieren hat. Das durfte jetzt oder von der Regierung oder vom Parlament. Und es durfte jetzt an die Bundesnetzagentur ausgegliedert werden, aufgrund von irgendwelchen EU-Beschlüssen, wenn ich das richtig weiß.
Ja,
aber das
ja,
kannst du bestimmt viel toller erklären gleich. Aber wenn du das machen könntest, was sich da verändert hat und was der Plan ist, weil es geht ja genau dahin, dass man das alles versucht, variabler und lastabhängiger zu machen, oder? Produktionsabhängiger, oder?
Ja, im Grunde ja, wobei man ehrlich sagen muss, die Vorschriften sind gar nicht so detailliert, sie sind aber in dem Sinne zumindest erstmal jetzt entschlackt, denn es war in der Vergangenheit so, dass der Bundestag letztendlich über Verordnungen sehr viel geregelt hat in dem Bereich und gesagt hat, der Zugang zum Stromnetz, zum Gasnetz ist geregelt nach A, B, C, die Kostenstrukturen nach X, Y, Z. Und die EU hat gesagt, nein, das ist nicht in unserem Sinne. Wir wollen nicht dass die Regierung darüber entscheidet. Das sollen grundsätzlich neutrale Entscheidungen oder beziehungsweise Regulierung sein einer Behörde und nicht einer des Parlaments und nicht der Politik am Ende des Tages. Und deshalb hat dann der Bundestag ein Gesetz beschlossen, in dem er die Kompetenzen jetzt der Bundesnetzagentur übertragen hat, genau das zu regeln. Die Kosten und den Zugang zum Strom- und Gasnetz und die Vorgaben dazu aus der EU-Richtlinie, die für alle EU-Mitgliedstaaten natürlich gelten, sind gar nicht so komplex. Sie sagen, es sollen kostenverursachende Bepreisungen im Netz zum Tragen kommen. Mhm. Das ist jetzt eine Frage, wie ich das Ganze interpretiere. Aber ich würde es genauso, wie du gerade gesagt hast, interpretieren und sagen, ja, das geht natürlich damit einher. Wie sind die Lasten? Wie sind die Verfügbarkeiten? Und dass ich damit letztendlich auch Preise aufrufe. Mhm. Aber wie gesagt, das ist was Neues. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gehabt im Netz. Da ging es nur darum, Kosten zu decken.
Ja, was ist dann der Plan jetzt von der Bundesnetzagentur? Was schlagen die vor? Da gibt es auch ein Eckpunktepapier, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, also der Plan der Bundesnetzagentur, würde ich sagen, ist jetzt da Tempo reinzubringen. Sie haben diese Kompetenz erst jetzt seit gerade mal 3,5 Monaten. Das heißt, sie haben angefangen, ein paar Sachen zu machen. Sie haben zum Beispiel erkannt, jetzt kommen wir zum Verteilnetz, dass diese Verteilnetzentgelte extremst unterschiedlich sind in Deutschland und dass es ein strukturelles Problem bedeutet. Die Übertragungsnetze, wie du gerade sagtest, sind 4. Die hätten auch unterschiedliche Kosten. Da hat man sich politisch aber schon vor 8 Jahren drauf geeinigt, dass die ausgeglichen werden sollten. Und wir haben seit letztem Jahr nur noch ein einziges Entgelt für das Übertragungsnetz, das für ganz Deutschland gilt, obwohl wir 4 Eigentümer haben mit unterschiedlichen Kostenstrukturen. Politisch haben wir das für das Verteilnetz leider nicht geschafft. Das heißt, wir haben knapp 900 Verteilnetze in Deutschland, die extrem unterschiedlich sind in ihrer Struktur, vom kleinen Gemeindewerk mit 1000 angeschlossenen Kunden bis zum großen Regionalnetz mit mehreren Millionen Kunden, die angeschlossen sind. Und damit natürlich auch sehr unterschiedlich. Das heißt, da ist ein strukturelles Problem, dass es dann manchmal komisch aussieht, warum zahlt der Nachbar nur die Hälfte? Ist es dann vielleicht doch sinnvoller, meine Ladestation beim Nachbarn hinzusetzen und nicht hier in diesen Ort, wenn ich dort nur so wenig zahle? Was natürlich nicht den gesamtwirtschaftlichen Kosten, sondern nur des jeweiligen Netzeigentums an der Stelle entspricht. Und um diese Anreize oder beziehungsweise diese Fehlanreize zu minimieren, hat die Bundesnetzagentur einen Vorschlag gemacht, wie man Kosten dort rausnimmt und wie man sie dann bundesweit gleich verteilt, also wälzt über eine Umlage in dem System. Also muss man sagen, unsere Stromrechnung besteht einmal aus den Netzkosten, aus den Erzeugungskosten und dann Steuerabgaben und eben Umlagen, administrative Preise, die dazukommen. Sage ich, ja, das ist an der Stelle hilfreich, das in eine Umlage zu überführen, dann wird das vielleicht politisch einfacher mit der Verteilung, aber die Anreizstellung und die Gesamtsystemkosten langfristig kann ich damit viel schlechter adressieren. Das heißt, das ist eine Fahrtentscheidung, die ich damit treffe. Und ich muss sagen, das sollte die Bundesnetzagentur vielleicht nochmal mitnehmen und in ihren Gesamtfahrt integrieren. Denn sie haben auf der anderen Seite gesagt, sie wollen Ende des Jahres einen Prozess starten, wie wir mit den Netzkosten in Deutschland insgesamt umgehen. Wer zahlt wann, wo und wofür? Und dann sollte man das mitdiskutieren an der Stelle, aber nicht vorher eine Fahrtentscheidung treffen, mit der wir hinterher dann vielleicht doch gar nicht so glücklich sind.
Was bedeutet denn genau diese Fragestellung dann aktuell für Sachen wie Ladestrom? Zu Hause, aber auch irgendwo unterwegs? Weil genau da kommt es ja darauf an, dass es so diese verschiebbaren Lasten wären, die diese, wie eingangs schon besprochen, diese Spitzen, die wir hätten im Netz abpuffern können. Wie könnte das ausschauen?
Ja, also heute ist es eben, dass ich sag mal, als Haushaltskunde für das Netz immer das Gleiche zahle. Das kostet am Montagabend das Gleiche im Sommer wie am Sonntagmittag im Winter, obwohl es ganz andere Kostenstrukturen sind, die da zum Tragen kommen. Jetzt haben wir die erste Regelung, die eingeführt wird, oder die Netzbetreiber sind dabei, die wird im nächsten Jahr dann zum Tragen kommen, dass es unterschiedliche Netzpreisstufen geben soll, je nachdem, wie das Netz belastet ist, die dann schon vorher bekannt gegeben werden. Sprich, wenn ich dort keine Knappheiten habe, wie am Sonntagmittag, dann soll das Netz auch nicht entsprechend teuer sein. Während es am Montagabend, wenn es kalt ist und alle Heizungen laufen, alle Lichter an sind, das Netz knapper ist, dann können höhere Preise dafür aufgerufen werden. Sprich, ich bekomme einen Anreiz zu sagen, nee, ich lade vielleicht nicht montags abends, sondern habe das am Sonntag schon erledigt. Das ist in diesen Netzkosten, soll das als erstes dargestellt werden, aber das ist nur für die Haushaltskunden. Das heißt, genau genommen, steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung nach Gesetzestext. Meines Erachtens ist das nur ein Anfang, denn wir wollen ja noch viel mehr. Wir wollen das nicht nur in der Niederspannung haben und wir wollen es vielleicht auch nicht nur für bestimmte Kundengruppen haben, sondern wir wollen es allen zugänglich machen. Das heißt eben auch für den Schnelllader, auch für das Depotladen einer Lkw-Flotte beim Logistikcenter. Dort soll das genauso zum Tragen kommen wie beim Industriekunden, der dann sich überlegen kann, wie ist meine Flexibilität, wie ist der Wert, wie kann ich das am besten integrieren und vermarkten.
Okay, das heißt aber am Ende wird es für uns trotzdem teurer werden. Also wenn ich mich jetzt umgucke, haben wir halt auch schon relativ hohe Ladekosten. Wir haben immer wieder die viel zitierten, die teuersten Stromkosten irgendwie europaweit, weltweit wahrscheinlich sogar. Am Ende wird es ja dann trotzdem teurer werden. Oder glaubst du, dass wir dadurch auch eine Gesamtdeckelung beispielsweise von Ladekosten kriegen?
Ich würde das nicht sagen, dass das grundsätzlich teurer werden soll. Also wenn ich das eben schaffe, eine solche Ladestation an der Stelle im Netz zu errichten, wo es genug Kapazitäten gibt und sie dann auch nutze, wenn diese Kapazitäten tatsächlich zur Verfügung stehen, dann würde ich auch sagen, dann ist das kostenverursachend relativ günstig zu handeln. Und dann sollte das auch in den Preis dargestellt werden. Das Preissystem des Netzes stammt aber aus der alten Welt, ist für Industriekunden gemacht. Dort war der Anreiz, je gleichmäßiger der Verbrauch, desto weniger zahlst du die Kilowattstunde. Sprich genau umgekehrt als das, was wir eigentlich wollen. Mhm. Wenn wir das umstellen, sollte das meines Erachtens auch funktionieren, dass ich eine solche Ladeinfrastruktur mit geringeren Kosten betreiben kann, als die heute aufgerufen werden müssen in dem alten Bepreisungssystem. Was auch meines Erachtens fair ist gegenüber den anderen Verbrauchern, weil die verursachen dann an der Stelle nicht einen teuren Netzausbau. Mhm.
Aber das heißt ja dann am Ende, dass ich quasi in Küstennähe immer super günstig laden kann. Aber wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Harz bin, wo es vielleicht schwierig ist oder wegen Naturschutzgebieten vielleicht auch keine Windräder aufgebaut werden können oder keine Ahnung, weil dann Rotmilan fliegt, ich dann da aber immer nur teuer laden darf, weil das Windrad halt zu weit weg ist. Macht das denn Sinn und ist das dann auch im Sinne von einer Gleichberechtigung für alle? Ist es solidarisch und ist das clever, das so zu bauen?
Ich würde sagen, also zum Teil stimmt es, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich würde sagen, da stecken natürlich auch noch andere Chancen drin. Das heißt, wenn wir in Bayern beispielsweise Photovoltaik haben, dann sollte es daran natürlich dort ausgerichtet werden. Dann ist es dort sonntags nachmittags günstiger zu laden, wenn die Sonne scheint, aber sonst kaum Stromverbrauch vorhanden ist, während es im Norden halt eher der Wind ist. So ist das aber in allen Regionen, dass es Zeiten gibt, wann einfach es kostengünstiger möglich ist als in anderen Zeiten. Insgesamt sind die Kosten in der Tat wahrscheinlich dann ein wenig unterschiedlich, zumindest in einigen Zeiten unterschiedlich. Aber da muss man fragen, wenn ich die nicht als Preise in den Markt stelle, kann auch keiner damit umgehen und letztendlich Kosten vermeiden. Das haben wir in allen anderen Märkten auch. Ich habe die Erdbeeren schon zitiert. Die kosten auch nicht bundesweit das Gleiche am Montagmittag und am Dienstagabend, sondern ist letztendlich von der Verfügbarkeit und von der Nachfrage bestimmt. Mhm. Wenn wir einen Markt haben, kann man das da drin integrieren und letztendlich natürlich auch damit Signale aussenden. Warum sollte denn das komplett gleich gemacht werden und dann am Ende baue ich einen Elektrolyseur, weil es das Gleiche kostet, nach Bayern, obwohl er dort vielleicht 10-mal so hohe Netzkosten verursacht wie in Schleswig-Holstein. Mhm. Kann der Investor nicht sehen, das muss die Regulierung und die Politik letztendlich liefern, dass der Investor Preise irgendwie integrieren kann, die volkswirtschaftlich bestimmt sind in seine betriebswirtschaftliche Rechnung. Mhm. Das ist letztendlich die Aufgabe. Und dann heißt das, ja, das kann im Schnitt sein, dass ich dann vielleicht in München für meinen Ladestrom zu Hause im Jahr 20 Euro mehr zahle als in Kiel. Ich denke, das ist aber tragbar. Mhm. Dafür hat man vielleicht in München andere Vorteile.
möglich, wobei Kiel ja auch ganz schön ist. Aber das heißt, also ich verstehe den Punkt mit dem Elektrolyseur, dass da auch, was die Industrieanbindung und dass man darauf dann irgendwie einwirken kann. Aber ich denke mir gerade, Strom ist jetzt, also Erdbeeren, ich mag Erdbeeren sehr gerne, aber Erdbeeren würde ich jetzt als gewisser Form ein Luxusgut bezeichnen. Man kommt auch gut ohne Erdbeeren aus. Schlechter, aber man kommt aus. Wenn ich jetzt aber im Vergleich dazu den Strom, der so eine Basisressource ist für alle, ohne Strom geht wirklich nicht viel. Dann funktioniert mein Handy nicht, dann funktioniert mein Licht nicht, meine Wärmepumpe funktioniert nicht. Also so Grundbedürfnisse werden durch Strom häufig befriedigt. Handy jetzt vielleicht nicht. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ist es sinnvoll, da dann aber auch diesen Preisrahmen anzubringen, und ist da nicht so eine Vergemeinschaftung eigentlich das Ziel, das da sein müsste? Und ist das nicht eigentlich auch wieder ein historisches Problem, das wir daraus haben, weil wir so viele verschiedene kleine Verteilnetze haben, die alle ihren Chef haben, die alle den Assistenten haben, 15 Millionen Leute, die Stromnetze überwachen müssen, anstatt das zu vereinheitlichen und sagen, ja, nee, ist halt nicht.
Ja, also bei der letzten Frage bin ich sofort dabei. Die Strukturen sind halt einfach nicht wirklich effizient, vor allen Dingen nicht in einer Transformation, wenn, ich sag mal, das Gemeindewerk die gleiche Software anschafft wie derjenige, der halt Millionen von Kunden beliefert. Das sind natürlich dann alles gewisse, ja, Probleme, beschreibe ich es mal nur so an der Stelle, die man irgendwann mal angehen müsste, mit den effizienteren Strukturen an der Stelle. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn wir ein System haben, ist immer die Frage, sollen das die Nutzer finanzieren oder möchte ich das über allgemeine Abgaben oder Steuern finanzieren? Wenn ich eine Nutzerfinanzierung habe, habe ich natürlich genau diese Chance, das auch zu integrieren in Preise, als wenn ich das einfach über Steuern mache. Hat auch beispielsweise den Vorteil, dass ich natürlich nicht so stark dem politischen Tagesgeschäft unterworfen bin. Denn genau das haben wir jetzt gerade gesehen, Ende des letzten Jahres, als dieser Klima- und Transformationsfonds dann gestrichen wurde, beziehungsweise die Corona-Gelder, die da reinfließen, nicht mehr tragbar waren. Und dann hat man von heute auf morgen gesagt, der Zuschuss für die Netze, die, wie viel waren es? Ich glaube, knapp 10 Milliarden, ja. Die sind jetzt stehen nicht mehr zur Verfügung in 3 Wochen. Punkt. Das ist natürlich eine viel größere Unsicherheit, die damit letztendlich besteht, als wenn ich insgesamt weiß, okay, wir als Verbraucher müssen das finanzieren, wir haben da drauf einen Einfluss und wir können uns danach einrichten und das ausrichten. Und ich glaube nicht, dass es exorbitant teuer wird. Man kann und soll natürlich in einem solchen System bedenken, dass es Sozialfälle gibt, die man anders anfassen sollte. Und sagen, ja, das kann nicht sein, dass jemand, der 300 Euro hat, davon 150 für den Strom ausgibt. Sondern da muss man dann gucken, wie hilft man ihm vielleicht, dass er nicht mehr 150 ausgeben muss, was aber eben auch ja Hilfen sein können, die drumherum sind. Grundsätzlich denke ich aber, ist es das Beste, wenn es denn verbraucherfinanziert ist, das Stromsystem, weil es einfach viel mehr Chancen bietet. Denn wir haben es in anderen Infrastrukturen ja beispielsweise, wenn nicht die Autobahn wird halt einfach über das Staatsbudget bezahlt und die Nutzungsabhängigkeit spielt da wenig eine Rolle.
Na gut, also wir haben eine LKW-Maut, die CSU-Verkehrsminister haben es über mehrere Ebenen versucht mit einer PKW-Maut, ob das jetzt notwendig und sinnvoll war, dahingestellt. Wir haben sehr viele Abgaben auf, selbst auf Verbrennerthematiken. Wir haben eine Kfz-Steuer, wir haben eine Steuer auf die Kraftstoffe. Also da passiert ja schon, also da wird schon auch Geld generiert für Dinge, die abnutzen. Wir haben Parkraumbewirtschaftung, ob das jetzt im Verhältnis steht, anderes Thema, aber da wird was gemacht. Es ist nicht so, dass es eine For-Free-Ressource ist, wo ich jetzt sage, ein Gehweg wäre mehr eine For-Free-Ressource in meiner Wahrnehmung, weil da darf ich immer laufen, ohne irgendwas zu bezahlen. Mehrwertsteuer, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Level, aber vom Verkehr da gibt es ja gewisse Werkzeuge, die schon da sind. Ob die ausreichen, andere Frage.
Genau, natürlich ist das Verkehrsinfrastruktur finanziert, aber wir haben eben im PKW-Bereich keinen Mechanismus, der sagt, wenn du unbedingt zum Ferienbeginn freitags nachmittags auf die Autobahn willst und dich am Stau beteiligen willst, zahlst du mehr. Den Mechanismus haben wir eben nicht.
Das heißt, verstehe, alle, die, also, dann die dort sein Abschaffung müssen, der Start-Stopp-Automatik im Stau wäre quasi dann das regulatorische Element.
Ja, vielleicht.
Ja, okay. Ja, ergibt dann aber in Summe natürlich wenig Sinn. Eine der großen Themen, was die Infrastruktur angeht, du hast es auch schon angesprochen mit dem Thema Elektrolyseur, wäre ja auch das Ganze irgendwie mehr Wasserstoff zu nutzen für die Infrastruktur. Auch für die Mobilität und so weiter. Wie stehst du zu der Fragestellung, da auf Wasserstoff zu setzen? Da kommen immer diese Gasnetze, die wir haben, die, ich weiß nicht mehr, was, ich glaube 230, 270 Milliarden seien die wert, oder Millionen, bin mir nicht ganz sicher.
Nee,
super viel.
Ja, ich glaube, es liegt irgendwo dazwischen. Aber kann man darüber streiten, wie viel die denn noch wert sind, wenn ich sie gar nicht mehr brauche zukünftig.
Auch das, deswegen, aber die haben irgendwie trotzdem irgendeinen Wert. Also in Büchern steht ein Wert.
Klar, also die Gasnetze, die wir heute haben, also die ja maßgeblich eben Erdgasnetze sind, haben wir natürlich auch über Jahrzehnte aufgebaut und betrieben, maßgeblich für den Wärmebedarf, Haushaltsbedarf, Industrie hat auch welchen und auch Kraftwerke, für die letztendlich gebaut wurden. Und jetzt kommen wir dahin und sagen, was machen wir mit der Infrastruktur? Ja, ich könnte die nutzen für saubere Gase, Wasserstoff. Damit ist aber die Frage, was kostet eigentlich der Wasserstoff und wo kommt der her? Und was ganz klar ist, die Mengen, die wir heute an fossilem Gas dadurch jagen und am Ende verbrennen, die über Wasserstoff nur annähernd zu kompensieren, ist A, viel zu teuer für den Endnutzer, weil Wasserstoff wird niemals zu den Preisen verfügbar sein wie Erdgas heute und letztendlich auch nicht mit den Mengen. Die lassen sich in Deutschland nicht erzeugen und sie lassen sich auch, sag mal, nur mit großem Risiko und großen Anstrengungen in dem Umfang importieren. Die Kosten sind dann immer noch da, aber nur die Mengenverfügbarkeit erstmal hinzubekommen. Das heißt, damit kriegen wir natürlich eine gewisse Nutzungskonkurrenz da rein. Sagen, ja, ist es dann für den Haushaltskunden? Ist es dann vielleicht hier für den Verkehrsbereich an der Stelle A, B, C? Und ich denke da an der Stelle bestimmt nicht für die PKWs, sei denn, jemand möchte sich das aus persönlichen Gründen leisten und 5 bis 10 Mal so viel zahlen, nur damit es sich besser anhört, dann kann er das vielleicht machen, aber dafür werden wir wohl keine flächendeckende Infrastruktur bauen oder weiter betreiben wollen. Das heißt, wir haben einfach Bereiche, in denen der Wasserstoff faktisch nicht durch Strom günstiger zu ersetzen ist. Das ist maßgeblich im industriellen Bereich. Das wird wahrscheinlich auch im Flugverkehr so sein. Also so ein paar Bereiche, die da Priorität genießen werden müssen. Aber die Gasnetze, die wir heute für den Wärmebereich betreiben, die werden wir auf jeden Fall nicht in diesem Umfang mehr benötigen und müssen die letztendlich irgendwann stilllegen. Das heißt, wir haben dann erstmal da Kosten, die abgeschrieben werden müssen, zum Teil die dann aber auch vermieden werden können, dass wir sie erstmal nicht mehr erweitern, diese Netzinfrastrukturen, was wir bis dato immer noch machen und Kosten verursachen, obwohl wir nicht so lange Nutzungszeiten haben. Und natürlich dann auch irgendwann die Betriebskosten an der Stelle senken. Aber weil es über den Strombereich günstiger ist, das sprich mit erneuerbarer Erzeugung, mit dem Netz und der Batterie und der Flexibilität beim Verbraucher, ist das dann für den gefahrenen Kilometer wesentlich günstiger zu haben. Deswegen sollten wir gucken, dass wir da nicht zu stark drauf stauen auf diesen Wasserstoffbereich. Und da ist es dann auch noch die Frage, wie finanziere ich diese Infrastruktur erstmal, die noch gar keine Kunden hat? Ich muss die aufbauen. Das heißt, es ist ein Riesenberg an Kosten, den ich vor mir herschiebe, wo der Staat letztendlich einspringen muss und sagt, dann finanziere ich das vor. Aber dann, später zahlt er mir das mal zurück. Das sind alles die Diskussionen, die damit einhergehen. Im Stromnetz viel einfacher. Da haben wir eine gute Infrastruktur. Da kann ich was einpassen. Da kann ich mit den Kosten letztendlich auch Transformationen abdecken, um dahin zu kommen, dass eben der Schnelllader nicht teurer ist als die Tankstelle mit dem Benzin und Diesel an der Stelle im Vergleich für den gefahrenen Kilometer. Das lässt sich adressieren. Machen wir aber heute, wie gesagt, auch noch nicht gut genug.
Wie könnte das denn dann ausschauen? Also ich versuche gerade nochmal, weil international wird ja dann häufig auch mit Wasserstoff argumentiert. Da wird dann dass das da was kommen könnte, dass man da drauf setzen will. Ihr habt, glaube ich, doch auch eine Studie gemacht, was für die Logistik zum Beispiel, die ja sehr, sehr kostensensitiv ist. Es bedeutet jetzt beispielsweise an der polnisch-deutschen Grenze zu laden, einen Elektro-LKW, und ich meine, da waren irgendwie 10, 15 Euro Differenz, einfach nur, wenn ich mich links oder rechts von der Grenze bewege. Wie kann denn sowas abgefangen werden? Und was steckt da dahinter? Warum ist das denn so? Weil wenn ich nicht richtig verstehe, wären wir auch mit Wasserstoff oder anderen Energieträgern, kommen wir dem nicht bei.
Richtig, also wenn wir rein jetzt beim Stromnetz bleiben und uns das angucken, das wird national geregelt und reguliert. Das heißt, es sind erstmal natürlich auch unterschiedliche Kosten, aber auch unterschiedliche Regulierungsansätze, die da drin stecken. Heißt aber, dann in den meisten europäischen Ländern, wie bei uns eben auch, dass wir noch aus der alten Welt kommen, dass wir nicht flexiblen Verbrauch, der nur kurzfristig am Netz ist, dem eine Chance geben wollen, dem im Hochlauf letztendlich keine Steine in den Weg legen wollen. Das haben wir nicht. Das heißt, wenn ich eine solche Ladestation habe, dass das erste Problem, was da entsteht, die nur einmal am Tag oder vielleicht sogar nur einmal in der Woche voll ausgelastet ist, werden aber dort Netzkosten angelastet in ähnlichem Umfang, als wenn ich das 10 Stunden am Tag habe oder 100 Stunden in der Woche an der Stelle. Das heißt natürlich, für die ersten Nutzer ist es extrem teuer oder für die Betreiber, wenn sie das irgendwie vorfinanzieren müssen. Das ist also nicht hilfreich, das haben auch andere Länder schon erkannt, dass man da anders anfangen muss. Man muss die Kosten runterbringen, man muss denen andere Modelle geben. Das sind Leistungspreise beziehungsweise Jahresleistungspreise, die wir haben, die einfach kein guter Ansatz sind, um so einen Rollout, so einen Hochlauf von Infrastrukturen und für die Transformation bewerkstelligen zu können. Und der zweite Punkt ist, dass ich dann aber eben lokal unterschiedliche Kostenstrukturen habe und Entgelte. Und das spiegelt sich dann im europäischen Kontext beispielsweise wieder, wie du gerade sagtest, dass es an der Grenze sein wird, wo natürlich zwei Netze, zwei Regulierungssysteme direkt aneinander stoßen und wahrscheinlich auch auf jeder Seite Schnelllader gebaut werden, weil letztendlich da natürlich Pausen gemacht werden oder gemacht werden müssen. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, vor oder nach der Grenze zu laden. Mhm. Diese Kosten werden unterschiedlich sein. Ist das aber richtig, was ich damit anreize, dass dann hinterher nur noch auf polnischer Seite geladen wird und nicht auf deutscher? Während vielleicht auf deutscher die Netze gut sind und auf polnischer ich den Netzausbau betreiben muss. Sprich, das ist überhaupt nicht koordiniert an der Stelle. Und es wäre natürlich gut, wenn man das irgendwie anders hinbekommt. Wir haben das verglichen mit dem Tanktourismus, den wir ja eigentlich auch kennen. Einfach darauf, dass Steuern auf Diesel und Benzin einfach sehr unterschiedlich in Europa sind. Und in grenznahen Regionen dann auch gerne mal eben über die Grenze gefahren wird. Das ist natürlich in dem fossilen System einfacher darzustellen. Da habe ich höchstens eine Schlange an der Tankstelle und der Lastzug muss öfters kommen, um nachzufüllen. Im Stromnetz ist es aber eine ganze Infrastruktur, die dahinter hängt. Und die ist nicht dafür konsistent ausgelegt, noch die Regulierung. Sprich, wäre gut, wenn wir da Koordinierung haben, wie man das im europäischen Maßstab angeht. Mhm. Aber das ist komplex und jetzt auch nicht wirklich absehbar über die kurze Zeit.
Okay, ich habe genau diese Frage, also wir hatten kürzlich Daniela Klugert hier bei uns im Podcast, der habe ich auch genau diese Frage gestellt, weil ich eure Studie davor gelesen hatte. Und die sagte, also jetzt verkürzt, sie hat das ausführlicher formuliert, aber der Markt regelt das und das ist eigentlich kein Thema. Der Markt muss sowas regeln, sonst tut's nicht. Hat sie da nicht auch einen Punkt, dass sowas am Ende der Markt halt regelt und dann wird der Ladesäulenbetreiber auf deutscher Seite ja auch feststellen mit, ich kann ja keinen Blumentopf gewinnen, also baue ich ja nichts auf und dafür stelle ich sie in Polen hin oder an der anderen Grenze, wo es vielleicht auch günstiger ist, vielleicht ist auch mal die deutsche Grenze oder die deutsche Seite der Grenze günstiger, weil da kriege ich mehr und am Ende ist es ja wurscht, weil dann wird auch der Netzinfrastrukturausbau sich den Marktregularien und den Bedarfen ja irgendwann nachziehen, weil der Bedarf da ist. Dauert halt vielleicht ein Ticken länger, aber ist dann auch sehr bedarfsorientiert gesteuert.
Mhm. Grundsätzlich komplette Übereinstimmung, das kann der Markt am besten regeln. Aber der Markt braucht einfach die realen Kosten, die er in Preise übersetzen kann. Und das ist einfach an der Stelle nicht der Fall. Wenn es heißt, in Polen muss ich investieren, die Preise sind aber trotzdem günstiger als in Deutschland, obwohl ich in Deutschland gar nicht in das Netz investieren muss, sondern da genug Kapazitäten vorhanden sind, dann ist das natürlich im europäischen Sinne ein falscher Anreiz, der damit generiert wird. Ist vielleicht ein Glücksfall für Polen an der Stelle, aber als Europa jetzt nicht unbedingt zielführend, dass wir das an der Stelle so adressieren. Und da kommt natürlich noch der Punkt rein, den ich gerade vorher sagte, wenn ich so hohe Anfangskosten habe über diese sogenannten Jahresleistungspreise, heißt das natürlich auch, dass ich penalisiere an der einen Stelle, während an der anderen Stelle das vielleicht nicht zum Tragen kommt. Das liegt aber nur an diesen Bepreisungsstrukturen, aber nicht an den realen Kosten und an den Nutzungen, die damit einhergehen. Mhm. Und das ist die Aufgabe, genau das zusammenzubringen. Und da stehen wir erst am Anfang, müssen wir sagen. Und es gibt auch noch keine Systeme in der ganzen Welt, die ein solches auf erneuerbaren basiertes System mit flexiblem Verbrauch in dem Umfang zusammenbringen. Das heißt, es braucht natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, ja, regulativen Experimentierraum da drin. Wir werden das nicht alles akademisch bis in die letzte Nachkommastelle ausarbeiten können und dann implementieren, sondern es geht darum, Dinge einfach erstmal anzufangen, damit Erfahrung zu sammeln und danach zu justieren. Mhm. Denn so schnell, wie wir das ausrollen wollen, müssen wir da auch schneller werden.
Aber du hast vorhin schon gesagt, also, dass sich die Preise danach richten, wie viel maximal quasi gebraucht wird, einmalig. Das heißt, ich habe eine Ladesäule, also ich versuche das ganze bildlich zu malen, ich habe eine Ladesäule, da fährt dann ein Genesis GV60 hin, der relativ ein PKW relativ schnell laden kann. Der peakt es dann ganz, da fahren am besten 4 hin. Dann ist dieser Ladepark mit 4 Ladesäulen relativ schnell an einer sehr hohen Last und dann zahlt der Energieversorger, der Betreiber an seinen Energieversorger durchgehend den Preis für diese hohe Spitzenlast, die da einmalig abgerufen wurde. Soweit vom Verständnis.
Ja.
Wäre es nicht sinnvoll, dann dafür einfach eine neue Art Bepreisung komplett reinzusetzen? Auch weil der klassische Industriestrompreis mit einer Maschine, bei der es vielleicht nicht so relevant ist, ob die jetzt um 10 Uhr oder um 11 Uhr oder um 12 Uhr auf Volllast geht und irgendwie eine Lackiererei heizt oder weiß der Teufel was, danach kann ich mich richten. Aber diese individuellen Bedarfe, die an der Infrastruktur selbst gestellt werden, wie bei einem Verkehr, bei einer Logistik, die kann ich halt nicht so richtig gut vorher antizipieren. Also da kann ich auch nicht sagen, nee, komm halt erst 2 Stunden später, weil die Menschen stehen ja jetzt an der Autobahnraststätte und nicht erst in 2 Stunden. Und die wollten ja auch vor 3 Stunden nicht im Stau stehen, um dann jetzt 2 Stunden später anzukommen. Also ich verstehe den Gedanken, dass wir das ausgleichen müssen, aber ist das überhaupt darstellbar? Weil ich kann mir ja nicht nur danach richten, wann das Windrad sich dreht.
Nee, das ist richtig. Ich denke aber auch an der Stelle wird der Markt die besten Lösungen dafür entwickeln. Also das erste ist also die Bepreisung, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Die andere Frage ist aber auch erstmal überhaupt den Anschluss zu bekommen. Und das ist das nächste große Problem, dass wir einfach so viel Anschlussbegehren für die Netze haben. Und das sind die neuen Verbraucher, die privaten, die öffentlichen, Ladeinfrastruktur, Industrie, aber auch die Erzeuger, Windräder, PV-Parks, und die kommen nirgendwo mehr hinterher. Das ist das große Problem, logistisch als auch von den Netzkapazitäten. Deswegen diskutiert man beispielsweise in den Niederlanden schon, dass keine rund um die Uhr gesicherten Netzkapazitäten zur Verfügung gestellt werden, sondern unterbrechbare. Mhm. Die sind dann viel günstiger, weil man sagt, ich kann ja das nicht immer garantieren, dass du diese volle Leistung kriegst. Ich bekomme das Recht, hier vielleicht eine Stunde am Tag das auf 50% zu reduzieren. Dafür zahlst du aber auch nur insgesamt die Hälfte. Mhm. Wenn das die Netzkostenstrukturen letztendlich bestimmt und der Kunde das so sieht, kann der Kunde natürlich da etwas drumherum stricken. Dann sagt er, okay, das geht nur um eine Stunde am Tag, vielleicht stelle ich eine Batterie dahin, um das zu überbrücken. Vielleicht kann ich aber auch meine Verbraucher, wenn die sich vorher alle anmelden zum Laden, zu animieren, vielleicht diese eine Stunde langsamer zu fahren oder schneller zu fahren und vorher da zu sein. Oder ich lade die dann halt alle nur mit 80%, merken die gar nicht so, und darüber kann ich das Problem lösen. Was und in welcher Kombination das dann am Ende dargestellt wird, weiß ich nicht. Mhm. Denke, das wird der Markt gut lösen, wie wir das ausgestalten. Aber da gibt's halt letztendlich mannigfaltige Möglichkeiten, damit umzugehen. Und durch die Batterien ist es natürlich viel einfacher in dem Bereich, als wenn da jetzt letztendlich, ich sag mal, das Licht dran hängt und die Schule deswegen na gut, die Schule hat eigentlich immer nur
sehr analog, die Sonne scheint. Aber dann geht der Overhead-Projektor nicht mehr.
Ja, genau. Oder so etwas in der Form. Da wird es dann schwieriger. Also deswegen glaube ich, und die Mengen sind natürlich auch eine andere an der Stelle, dass wir da gute Möglichkeiten haben und letztendlich die Beteiligten durchaus da ja für offen sind. Also wir hatten gestern Gespräche gehabt, eben auch mit genau den Investoren, die sagen, das kriegen wir schon hin, solange wir einfach einen stabilen Rahmen haben und nach Möglichkeit natürlich, dass auch die Kosten widerspiegelt. Das wissen die häufig gar nicht unbedingt, sondern sie sehen nur einfach diese Preise oder diese bekommen und nehmen an, das sind die richtigen. Sind sie aber leider.
Auch schön. Okay, du sagst schon, dass oder diesen Netzanschlussbegehren, das hat auch die Bundesnetzagentur jetzt aber auch so weit geregelt oder will es regeln, dass man, wenn man jetzt eine Wallbox zu Hause installieren will oder eine Wärmepumpe oder irgendwas derartiges, irgend so ein Stromfresser, dass man nicht mehr abgelehnt werden kann, aber eben diese Drosselung erfolgen kann. Kannst du erklären, was da gerade der Plan ist, was der Stand ist und wie sich das auf den E-Autofahrer am Ende auswirken wird?
Ja, das ist genau diese Regelung, die ich vorhin mal kurz erwähnt hatte, diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung.
Das klingt so
da
schön.
Da wollte man, ja. Ja, da gibt's noch viel schönere Konstellationen, aber die lassen wir mal an der Stelle raus. Da wollte man den Netzbetreibern maßgeblich erstmal ein Instrument an die Hand geben, damit sie nicht mehr diesen Anschluss verzögern können, dass sie eingreifen können, wenn es denn notwendig wird. Diese Eingriffsmöglichkeiten sind aber am Ende dann doch ein bisschen reduziert worden in Breite und Tiefe, um das dann halt, ja, ich sag mal, nicht zu hart zu machen für den Verbraucher. Und es wird sich zeigen, wie weit das dann überhaupt benutzt werden wird. Mhm. Denn wenn es gezogen wird von den Netzbetreibern, kommen sie gleichzeitig in die Pflicht, ihr Netz auszubauen. Das heißt, die Netzbetreiber werden damit relativ vorsichtig auch umgehen, denn es hat viele andere Implikationen, die damit einhergehen. Ja, das ist durchaus okay, denke ich. Und es hat die Größenordnung, dass nur auf 4,2 kW abgeregelt werden darf. Das heißt, ich kann immer noch laden. Das ist ja nicht, dass damit einfach das Laden gar nicht mehr möglich ist. Wenn der Wagen die ganze Nacht angeschlossen ist, habe ich selbst mit 4,2 kW mit den meisten PKWs doch morgens eine Reichweite, mit der ich zurechtkommen kann. Mhm. Das heißt, das ist, ich denke, ein am Ende fairer Kompromiss, ist aber eher für die Betriebssicht und noch nicht letztendlich für die ganze Kostenstruktursicht relevant.
Ihr macht ja viele Ausblicke in die Zukunft bei euch im Team und in der Arbeit. Wenn du von diesen 4,2 kW hörst, ich habe das auch gelesen und dachte, na gut, okay, dann sind das Auto steht 10 Stunden am Abend, keine Ahnung, ich komme am Abend um 7, 8, 9 heim, mit Einkaufen noch, vielleicht, keine Ahnung, beim Sport gewesen, dann muss ich morgens um 7 wieder los, dann steht das Auto 10 Stunden, dann hätte ich da meine 40 Kilowattstunden drin, minus Ladeverluste, dann komme ich irgendwie schon zur Rande wahrscheinlich. Aber ist denn der Plan tatsächlich, dass dieses Fahrzeug dann über die vollen 10 Stunden oder diese Wallbox über volle 10 Stunden abgeregelt wird? Oder ist da nicht eigentlich mehr der Plan, das so auf 15-Minuten-Levels zu machen? Also der ganze Strommarkt basiert ja mehr auch auf dieser 15-Minuten-Taktung. Ist das nicht eigentlich eher der Plan und damit diese ganze Sorge, die ich da habe, noch unbegründeter?
Richtig, das war jetzt ein bisschen plakatives Beispiel. Diese Begrenzung auf die 4,2 kann gar nicht so über so einen langen Zeitraum stattfinden. Das ist schon mal dort festgelegt an der Stelle. Und soll natürlich granularer werden an der Stelle und berücksichtigen, habe ich gerade Winterzeugung, habe ich PV-Erzeugung, habe ich noch einen Heizbedarf, der die Netze vielleicht vorrangig belasten sollte und kann entsprechend die Batterieladung auf die späteren Nachtstunden verschieben. Das soll alles zudem zum Tragen kommen. Aber es ist letztendlich dieser Kompromiss, damit die Netzbetreiber nicht mehr sagen können, nee, das geht nicht. Mhm. Sondern es ist höchstens noch eine Frage, ja, das geht, aber es dauert noch ein bisschen. Und dieses bisschen Dauern wird dann natürlich relativ, wenn ich auf meine Wallbox am Ende da ein Jahr warten muss, bis sie ihre Netzverstärkung fertiggestellt haben, dann ist das doch ein bisschen misslich, wenn der Wagen schon lange da rumsteht und ich ihn nicht vernünftig laden kann. Und das zieht sich einfach durch die anderen Investitionen halt auch. Und wenn wir darüber reden, dann Schnellladestationen zu bauen, die in der Mittelspannung hängen. Und wenn wir dann noch weitergehen und das Megawatt-Charging, also das ist letztendlich für die LKWs auf der Langstrecke, die irgendwann nachladen müssen nach 4 Stunden, da reden wir über Größenordnungen, dass die mit eben 800 bis 1000 kW laden. Das sind einfach so große Leistungen, die da zu tragen kommen, vor allen Dingen, wenn das dann noch mehrere LKWs gleichzeitig sind, dann muss ich an die Hochspannung dran. Das ist also die zweithöchste Spannungsstufe, die wir im Netz haben. Und im Regelfall, oder sagen wir es mal so, die Genehmigung und Bauzeiten, also vom ersten Antrag oder Vorantrag bis zur Inbetriebnahme, können dort gerne auch mal 10 Jahre dauern.
So. Okay, das heißt aber
10 Jahre, die wir nicht haben.
Ich wollte gerade sagen, das heißt, für den E-LKW sieht es dann nicht so rosig aus in dem Moment.
Das ist genau der Punkt. Da brauchen wir halt einfach andere Maßnahmen. Also das heißt, die Genehmigungen müssen schneller werden, die Umsetzung muss schneller werden. Am Ende muss man vielleicht auch nicht gleich die volle Leistung beantragen und bekommen, sondern über die Zeit das ausbauen. Das sind alles Sachen, die man dann nachgelagert machen muss. Ich wollte aber damit erstmal sagen, dieser Zeitrahmen, mit dem im Netz kalkuliert wird, der ist so weltfremd für die Transformation. Und wenn ich jetzt sogar eine Disruption beispielsweise in der Antriebswende habe, die passen einfach nicht zusammen. Mhm. Das heißt, ich muss die irgendwie zusammenbringen und am Ende muss dann Politik und Regulierung nachziehen, denn eine Disruption kann ich an der Stelle nicht aufhalten, politisch.
Ja, glaubst du, dass...
Wenn Computer gewollt sind und keine Schreibmaschinen mehr, dann werde ich kaum die Schüler da hinsetzen können und sagen, nee, ihr benutzt weiter die Schreibmaschine.
Ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Aber glaubst du, dass diese Langsamkeit der Stromnetze ein echter Showstopper werden kann noch? Also hat die das Potenzial, die Antriebswende in Richtung Elektromobilität auszubremsen, so richtig? Oder wird es dann einfach Alternativwege geben, dass die Leute sich mehr Heimspeicher ins Haus setzen?
Natürlich gibt es diese Option, dann irgendwas drumherum zu stricken. Das haben wir ja heute auch schon, die ganzen Batterien, die hinter dem Zähler installiert sind. Die werden aber letztendlich nicht volkswirtschaftlich betrieben, sondern es ist eine betriebswirtschaftliche Optimierung. Das ist schön für denjenigen, aber letztendlich für die Gesamtheit nicht optimal. Ja, bin ich kein Fan von, dass wir diesen Weg unbedingt gehen. Deswegen sollten wir die Alternativen betrachten. Wie geht das halt einfach übers System? Und man muss sagen, das Stromsystem an sich ist eine günstige Option, weil wir es einfach gemeinsam nutzen und letztendlich auch gemeinsam bezahlen. Mhm. Das war schon so und das sollten wir auch weiter in Betracht ziehen. Es ist ein Solidarsystem letztendlich. Mhm. Es ist ein Solidarsystem zwischen dem Industriekunden und der Oma, die Kaffee haben möchte. Es ist zwischen dem Elektroauto und dem Gewerbebetrieb. Das ist ein Solidarsystem. Wir müssen uns nur überlegen, wie wollen wir es nutzen, was brauchen wir und wer zahlt wofür. Mhm. Das sind nicht triviale Fragen, aber an denen hängt es am Ende. Mhm.
Zum Schluss würde ich noch gerne, weil gerade bei in der Richtung Solidarsystem gedacht, das Thema bidirektionales Laden ansprechen. Eines der großen Mitbringsel, die die Antriebswende ja bringt, sind die großen Batterien mitunter in den E-Autos oder auch in den E-LKW, die dann vielleicht da sind, mit denen man das Netz ja stützen könnte, wenn man es regulatorisch ordentlich anstellt und dann vielleicht auch intensiviert, wie du es vorhin gesagt hast. Welche Potenziale siehst du denn darin und welche Bestrebungen sind vor allem schon vorhanden und sichtbar? Und also
die Potenziale sind riesig, muss man sagen, denn um dahin zurückzukommen, diese Speicher, die mobilen Speicher, die kommen ja nicht, weil wir Speicher primär bauen, sondern weil wir fahren wollen. Die aber für das System mit nutzbar zu machen, ist einfach die große Chance. Aber es ist nicht trivial. Sie vorstellen, das ist ein Nutzer, der kann einfach auch noch den Ort wechseln. Und das in einem liberalisierten Markt, in dem er aber auch noch den Lieferanten wählen kann und dann auch den Netzanschlusspunkt, heißt natürlich, das ist ein neues System. Ich muss das ganz neu aufsetzen. Wie kommunizieren die alle miteinander? Wie kriege ich damit Sicherheit rein, dass das auch tatsächlich so funktioniert? Und wie kann ich danach letztendlich auch dann die Nutzer bezahlen, wenn sie dem System was Gutes tun? Oder wie kann ich kassieren, wenn sie dann Kosten verursachen? Das ist eine Herausforderung. Die ist noch nicht gelöst. Es ist klar, dass wir daran müssen, aber das heißt natürlich, ja, ich habe auf einmal Millionen von aktiven Marktteilnehmern, die da sind, durch Aggregatoren oder durch Lieferanten mit abgebildet, manche auch direkt. Das ist aber eine ganz andere Welt, die setzt voraus, dass ich einfach überhaupt erstmal weiß, was ist im Netz los, wie funktioniert der Markt, die Daten habe und die noch kommuniziere. Wir haben nicht mehr die Daten, wir haben nicht mal vernünftige Infrastrukturen, wie ich die denn heute kommuniziere. Wir haben Smart Meter jahrelang nicht geschafft auszurollen, was da letztendlich dran hängt. Und wir haben bei den Marktteilnehmern überall so eine 1:1 Kommunikation, was das natürlich bei Tausenden von Marktteilnehmern durchaus dann komplex oder mindestens mal anfällig macht. Das sind alles Fragen, die eigentlich hätten schon gelöst werden müssen. Mhm. Haben wir nicht. Sprich, dann gehen wir es lieber jetzt an als gar nicht.
Wenn du das betrachtest, wie viel, wir haben vorhin diese 25 oder 24 Milliarden ins Feld geführt. Welches Potenzial siehst du denn, wenn wir wieder auf die Kohle gucken, aufs Geld? Was könnte man denn einsparen, wenn wir bidirektionales Laden nutzen würden, statt Südlink und Co. zu bauen? Oder ist es überhaupt, geht das eh nur zusammen und das, da gibt es kein Entweder-Oder oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr?
In der Tat, ich würde sagen, das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist die Frage, wie kombinieren wir es dann vernünftig? Und wie viel lässt sich darüber einsparen? Also ist natürlich schwer zu sagen. Sag mal, wenn ich das gut integriere, habe ich aber vielleicht auch, ja, sag mal, größere Batterien, die dann oder beziehungsweise Marktteilnehmer, die sich darauf spezialisieren, die besser in den Markt einzubringen. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz anderes Setting, als wenn ich das außen vor lasse. Und Flexibilität gar nicht mitbedacht werden kann, keinen Preis hat. Dann habe ich natürlich auch andere Konstellationen volkswirtschaftlich. Aber ich würde in Summe sagen, das Potenzial ist enorm, auch wenn es schwer ist, das genau zu beziffern. Mhm. Also es gibt ein paar Studien, die Kollegen hier von der Agora Energiewende haben das auch gemacht, zur verbrauchsnahen Flexibilität, die dann auch schon über das Bidirektionale mit einhergeht. Und es ist klar, über die lange Bank, das wird nicht in den nächsten 3 Jahren sein, aber wenn wir über die nächsten, ich sag mal, 13 bis 30 Jahre reden, dann reden wir da auch über Einsparpotenziale im Milliardenbereich. Und das durchaus jährlich. Mhm.
Also ich finde das spannend, weil ich sehe das bidirektionale Laden als so eine Art Crowdsourcing, bei dem sich jeder beteiligen kann dadurch, oder jeder, der sich ein E-Auto leisten kann. Also von daher ist vielleicht wieder ein bisschen gedeckelt. Aber grundsätzlich können sich da viele Menschen, mehr Menschen beteiligen als aktuell in diesem ganzen Markt und sich einbringen und auch nach ihren eigenen Bedürfnissen, ihrem eigenen Bestreben, Energiewende voranzutreiben. Also ein bisschen das Balkonkraftwerk für den E-Autofahrer, wenn man so will. Mhm. Und da was tun. Und ich finde das auch für den gesamtgesellschaftlichen Kontext so plausibel, diese E-Da-Ressource, die dann ja da ist, die nutzbar zu machen und eben auch zu intensivieren. Ist jetzt kürzlich erst von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur dieses Paper veröffentlicht worden. Ich habe es schon im Podcast auch mehrmals gesagt. Nur knappe 9 Monate später, nachdem man eh schon jahrelang drauf wartet, wie jetzt die Eckpunkte aussehen, die Roadmap, und die sprechen von 2028, sollten wir ja erste Ausgestaltungen sehen, die dann nicht mehr nur proprietär funktionieren miteinander. Das heißt, die bidirektionalen Systeme mit der Kommunikation zum Energienetz und drumherum soll dann so weit laufen. Du sprachst jetzt gerade von 10 bis 30 Jahren. Das ist schon ein gutes Stück länger als 2028. Warum?
Ja, dann sollen welche da sein. Aber das ist die Frage, welche Mengen denn dann schon dahinter sind und welche ja absoluten Einsparpotenziale damit verknüpft sind. Wir brauchen ja erstmal die Autos, die überhaupt bidirektional laden können, was ja heute auch noch nicht wirklich so viele sind, die da darauf eingestellt sind. Und die brauchen dann ja auch nochmal, bis sie dann im Markt eine Größenordnung darstellen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, beides ist richtig.
Okay.
An der Stelle. Ja, und natürlich ist es ein Mitmach-Ding, eine Akzeptanz und Grund. Und da würde ich sagen, da ist es natürlich extrem schwer zu sagen, das hat den Wert X, Akzeptanz. Mhm. Das ist ein politischer Wert, aber der lässt sich nicht monetär so klar bewerten. Das heißt, das ist der Abwägungsprozess, der auch da immer drinsteckt, sagen, vielleicht ist es sogar sinnvoll zu sagen, ja, ich subventioniere das monetär, weil ich damit einfach Akzeptanz erreiche und deswegen auch politische Spielräume habe. Mhm. Das ist der größere Rahmen, in dem das abgewogen werden muss. Das kann man natürlich nicht überziehen und sagen, ich schmeiß jetzt den E-Auto-Besitzer noch mehr hinterher und die sparsam sind und Fahrrad fahren, am Ende des Tages müssen das mitbezahlen. Mhm. Da muss man natürlich entsprechend diese politischen Kompromisse dann finden. Oder Gerechtigkeit,
ja,
politische Gerechtigkeit.
Ja, mein Gedanke war da ganz primitiv eigentlich, glaube ich, machen eine Wallbox-Förderung für bidirektionale Wallboxen und fertig der Lack. Also wer das will, wer sich da beteiligt will, kriegt eine gewisse Unterstützung, weil die Systeme teurer sind, und kompensiert das zu einer nur abschaltbaren Wallbox den Preis und Gutes. Ja. Also dann habe ich automatisch diese Intensivierung. Die Leute zahlen nicht mehr. Es lohnt sich für sie, diese Möglichkeit bei ihren Fahrzeugen und ihrer Anschlussmöglichkeit zu schaffen. Und dann kann der Markt damit arbeiten. Und wenn dann der Markt es schafft, lukrative Systeme für den Endverbraucher anzubieten, dann ist das wahrscheinlich da.
Ja, also ganz klar, wenn wir was subventionieren, wie beispielsweise einen Speicher oder eine Wallbox, dann würde ich auch sagen, dann muss der aber auch mit Bedingungen gekoppelt sein, die weitreichender sind als der allgemeine Standard. Mhm. Sprich, dynamische Tarife, zeitvariable Netzentgelte. Das sollte dann zu einer Bedingung gemacht werden, wenn ich eine Infrastruktur mitfinanziere, mhm, aus dem Staatssäckel am, mhm, Ende des Tages. Sonst hat die Allgemeinheit halt nichts davon.
Mhm. Wir haben jetzt viel über die Zukunft gesprochen. Mich würde noch zu guter Letzt Reihenfolge vielleicht oder eine Priorisierungsliste von dir interessieren. Was müssen wir zuerst angehen oder was sind die wichtigsten drei Punkte, die wir in naher Zukunft gelöst haben müssen als Gesellschaft, aber vielleicht auch politisch, damit wir nicht noch mehr Zeit verplempern, in Summe?
Ich würde sagen, dass wir bei den Netzen darüber hinauskommen, über das Denken, dass Netze der Nabel der Welt sind, sondern dass Netze Dienstleister sind, um eine kostengünstige, saubere und sichere Energieversorgung darzustellen. Mhm. Das sowohl bei den Betreibern oder den Eigentümern als auch bei der Regulierung. Das würde Potenziale schaffen, einfach ein paar Hürden, vor denen wir schon zu lange mit klappernden Zähnen stehen, dann doch mal zu überwinden. Das wäre, ich würde sagen, die größte Baustelle, die vieles andere dann mit beinhaltet. Dann weiter zu gucken, sich andere konstruktive Beispiele zu eigen zu machen und entsprechend auszurollen und sagen, ja, okay, ich justiere das nach, auch wenn es noch nicht perfekt ist, was ich jetzt anfange, aber ich fange an. Mhm. Das wären die Hauptpunkte, die ich denke, die notwendig sind, da schnell hinzukommen und dann natürlich Verschlankungen, Straffungen etc. an den Stellen, Genehmigungsprozesse, wie ich sagte, oder meinetwegen, was dann auch da rein resultiert, in Betriebsführung und Sicherheitsmanagement. Warum muss ein Verteilnetzbetreiber ein Notfallteam haben im Dorf A und im Dorf B steht noch eins? Das ist gemeinsam besser und kostengünstiger zu organisieren. Aber es gibt keinen Anreiz dafür. Das würde aber, mhm, alles daraus resultieren, wenn man das dann umsetzt, dass man sagt, ich bin für den Service verantwortlich und nicht die anderen sind meine, wie hatten wir das im Transportbereich, Beförderungsfälle, als es noch keine Kunden gab.
Schön, ja, okay. Also es wäre dann ein Versorgungsfall quasi, statt, ja, ein Beförderungsfall. Okay.
Ja.
Finde ich ein schönes Schlusswort. Weniger Versorgungsfälle und mehr Kunden.
Dann muss man mal zuhören, was sie denn für Bedürfnisse haben. Das wäre vielleicht ein Anfang.
Ja, doch, durchaus. Am Ende eines jeden Move-Podcasts gibt es immer noch die kurze Spielerunde mit den A- und B-Fragen. Die würde ich auch dir noch gerne stellen. Entscheide dich einfach für das Für oder Wider. Und wenn es eine Anekdote gibt oder einen Grund, warum, lass uns das auch gerne wissen. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Sowohl als auch. Hängt von der Nostalgie ab.
Okay, das mit dem Entweder-Oder kriegen wir vielleicht bei der nächsten Frage hin. Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Apple oder Google?
Oh, Apple.
Läuft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Ich würde mal das Bauernhaus testen, das kenne ich noch nicht.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad. Liegt aber auch am Sport.
Okay. Wenn du im Auto bist, vorne oder hinten?
Gerne vorne.
Fahrer oder Beifahrer?
Oh, hängt davon ab, ob es dann noch einen Beifahrer gibt und welchen. Also, Beifahrer.
Bist du ein guter Beifahrer?
Wahrscheinlich nicht.
Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Okay. Mit Stirnrunzeln und gesenktem Haupt zugegeben. In Sachen Adrenalin-Wunschlevel, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder entspannt fliegen, fischen gehen?
Nee, dann Motorrad oder ich würde es dann aufs Fahrrad beziehen, aber das ist das Gleiche.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Nachteule oder Lerche?
Ah, dann nehme ich die Nachteule.
Alles klar. Andreas, vielen, vielen Dank für all die Infos, die Insights in Richtung Stromnetze, Kosten, Strukturen und vor allem auch deine Vorschläge, die ich sehr spannend finde, was wir verbessern können. Ich nehme auf jeden Fall die Versorgungsfälle mit. An euch da draußen, ich hoffe, ihr konntet auch so viel mitnehmen wie ich. Ich sag tschüss, bis nächsten Freitag. Ganz wichtig noch, wenn ihr Fragen habt an den Andreas oder zu der Folge, schreibt uns gern bei Spotify, iTunes, YouTube und Co. Gern auch eine Mail an podcast@move-magazin.de. Wir versuchen wie immer alles zu beantworten. Abonniert den Podcast gern, teilt die Folge gern. Das gleiche gilt natürlich für dich, Andreas. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gern.
Gerne. Ich danke. Es hat Spaß gemacht und bis bald.
Super. Tschüss und bis zum nächsten Mal.